Gut, bevor ich den Predigtext lese, möchte ich eine Geschichte, eine Anekdote erzählen. Zwei Jungs wachsen im selben Dorf auf miteinander, gehen gemeinsam zur Schule, sind Freunde durch die ganze Schulzeit hindurch, unternehmen viel miteinander. Und wie das so ist, die Schule geht zu Ende und ihre Wege trennen sich. Der eine wird, den zieht es zum Theater hin. Er wird Schauspieler im Theater und er wird nicht nur im Theater Schauspieler, er wird von der Filmindustrie entdeckt. Er wird einer der ganz großen Schauspieler, die am Ende in Hollywood landen. Sein Freund verlässt das Dorf zum Theologiestudium. Und als er fertig ist mit Theologie studieren, kommt er wieder in das Dorf als Dorfpfarrer. 60 Jahre später, als der Schauspieler merkt, es ist gut, die Bühne zu verlassen, ehe es komisch wird, manchen muss man das ja sagen heutzutage, ne? Ehe es komisch wird, beschließt er, eine Abschlussfete zu geben in Hollywood. Und er lädt so Leute ein, die sein Leben begleitet haben, und so kommt es, dass auf dem Küchentisch des Dorfpfarrers eine Einladung liegt nach Hollywood. Und er, ich fahre nicht. Und manche Männer haben so ermutigende Frauen, so wie ich eine habe, die ihn dann ermutigt sagt, mach das, fahr dahin. Und der Dorfpfarrer fliegt nach Hollywood. Und die Fete ist im vollen Gange und irgendwann sagt jemand oder bittet jemand den Schauspieler, noch einmal eine Kostprobe seines Theaterkönnens zu geben. Und der Schauspieler geht vor und fängt an, den Psalm 23 zu rezitieren. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen, führt mich zu frischem Wasser. Und im Tal des Todes Schatten, da merkst du, wie die Leute im Saal alle anfangen zu zittern. Die ganzen Emotionen, alles packt er da rein. Und als er fertig ist, steht der Saal auf und tobt und beklatscht einen Beifall. Als der Lärm sich legt, guckt der Schauspieler seinen alten Schulfreund an, den Dorfpfarrer, und sagt, kommst du mal nach vorn? Und legst du den Psalm doch mal vor? Und der Pfarrer greift in seine Tasche, holt eine abgewetzte Bibel raus und er liest den Psalm. Wie er ihn gelesen hat, am Tag, wo die Kinder geboren wurden, sie gesegnet wurden, getauft wurden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er liest diesen Psalm, wenn er Familien beigestanden hat, er selber auch durch finanzielle Nöte gegangen ist. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen. Er liest diesen Psalm, wie er ihn so oft gelesen hat, am Sterbebett von Gemeindegliedern. Selbst im Tal des Todesschattens ist der Herr bei mir. Er liest diesen Psalm zu Ende und als er fertig ist, klatscht niemand im Saal. Totale Stille. Einige wischen sich die Tränen aus den Augen. Der Schauspieler geht vor, nimmt seinen alten Freund in den Arm und sagt, wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen ihm und mir? Ich kenne den Text des Psalms, aber er kennt den Hirten. Liebe Gemeinde, darum geht es. Danke auch dem Lobpreisteam für das letzte, für alle Lieder, aber das letzte, weil mein Thema heute heißt, und er führte ihn zu Jesus. Jesus ist das Zentrum unseres Lebens. Und die Worte der Bibel werden uns erst dann verständlich, wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, wenn der Autor des Buches in unserem Herzen wohnt. Wir lesen Johannes 1, 35 bis 42. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um, sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Und sie kamen und sahen und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist Christus allein. Der zweite, was sucht ihr? Und der dritte, ich sehe was, was du noch nicht siehst. Der erste Punkt, Christus allein. Am nächsten Tag steht Johannes da mit zwei seiner Jünger und Jesus geht vorüber und Johannes sofort weist er auf Jesus hin. Siehe, das ist Gottes Lamm. Der Text beginnt also damit, dass da einer ist, Johannes der Täufer, der nicht seinen Dienst im Vordergrund steht, sieht seine Verdienste, seine Entbehrungen und Opfer und ja, Leute, ich muss in der Wüste leben und Heuschrecken essen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie so ein Kamelhaarmantel dauernd juckt, ja, vor allen Dingen in der Hitze und so, ne? Er weist nicht auf sich hin, auf seine Verdienste, sondern er zeigt auf Jesus. Und liebe Gemeinde, das ist das größte Vorrecht, das wir haben, das edelste und die größte Aufgabe mit dem, was wir sind, mit dem, was wir leben, mit dem, was wir sagen, auf den hinzuweisen, der unser Leben überhaupt erst ermöglicht hat. Die Bibel sagt es anders, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und das ist Ehre und Anspruch zugleich. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, das ist eine unwahrscheinliche Ehre, die uns zugesprochen wird und gleichzeitig ist es ein Anspruch, Botschafter zu sein. Mit dem, was wir sind, wollen wir auf Jesus hinweisen. Es gibt verschiedene Gründe, sonntags morgens in die Gemeinde zu kommen und wenn man sich lange nicht gesehen hat oder auch ja, die Zeit miteinander genießt und so, der allererste Grund, warum wir überhaupt zum Gottesdienst kommen, ist Jesus Christus. Denn die Wahrheit ist, allein Christus ist unsere Hoffnung. Und gerade in diesen ganzen Tagen, in diesen ganzen Kriegsgeschehen, angefangen mit dem Ukraine-Krieg und all den anderen und dem, was in Israel passiert im Augenblick, Christus allein ist unsere Hoffnung. Wohin sollten wir gehen? Wenn das nicht mehr klar ist, wenn andere Ziele unser Leben bestimmen, dann hast du nicht nur einen Gott, sondern mehrere Götter und mächtig Stress. Wir merken schon allein im ersten Gebot, das Gott dem Menschen gegeben hat. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben, ist schon das volle Evangelium. Diejenigen, die viele Götter haben, haben viel Stress. Du, wenn du nur einen Gott hast, Psalm. Das fällt nicht die Bibel ein, ja, 28, 8, egal, jedenfalls im Psalm. Alle meine Quellen sind in dir. Es ist so viel einfacher, ihr Lieben, einen Gott zu dienen, als mehreren Göttern. Und wir merken im ersten Gebot schon, wie Gott das wunderbare Evangelium auspackt. Wenn das nicht mehr klar ist, verrennen wir uns in unserem ganz persönlichen Leben, auch als Kirchen und Gemeinden. Ich bin mit 18 zu Hause rausgeflogen, ich habe noch 8 Geschwister, komme aus einer Familie mit viel Alkohol und Chaos und so. Und ich war früher sehr jähzornig, ich habe im Jähzorn meine Mutter geschlagen, bin zu Hause rausgeflogen, habe auf Parkbänken geschlafen und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich kannte Gott nicht, Kirche nicht, ich lag da auf der Parkbank und ich wusste, mein Leben muss sich ändern, wusste aber nicht wohin. Und dann hat mir jemand gesagt, da gibt es jemand, der wohnt im leerstehenden Haus ganz alleine, der war auch zu Hause rausgeflogen, der ist Christ geworden und sein Stiefvater war Stasi-Offizier. Der hat ihn gleich rausgeschmissen, nachdem er Christ geworden ist, deswegen wohnte der da und der hat mich aufgenommen. Und ihr findet die Geschichte im Heft lesen, ich erzähle das nicht alles jetzt, aber was ich dort gelernt habe, erfahren habe, durch ihn und durch andere, nicht irgendeine politische Meinung, nicht die Lehre einer Kirche oder einer religiösen Glaubensrichtung hat mein Leben verändert, sondern die Botschaft, dass Jesus den Sünder liebt. Dass Jesus mich angenommen hat, wie ich war. I am a great sinner, but my God is a not bigger, is a bigger, bigger Savior. Sorry, ich bin ein großer Sünder, aber mein Gott ist ein noch größerer Retter. Diese Liebe hat alles verändert. Und in einem alten Glaubenslied heißt es, in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Mit dem Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesus war für Johannes dem Täufer klar, mein Dienst geht zu Ende. Er war nicht ich-bezogen, er hatte keine Liebesaffäre mit sich selbst und seinem Dienst. Im Gegenteil, als einige seiner Jünger eine Neiddebatte anzetteln wollen und sagen, du Meister, der da hat jetzt mehr Jünger als du, ist die Antwort von Johannes dem Täufer, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Das heißt, sein Dienst wird immer größer werden und mein Dienst wird zu Ende gehen. Und das ist so eine wichtige Botschaft für uns, die wir älter werden mit der Zeit. Ich bin inzwischen 60 geworden, klang früher ganz komisch, inzwischen gewöhnt man sich dran. Einige sind noch älter. Dass wir lernen, auch Dienste wahrzunehmen und dann auch wieder loszulassen, um sie den nächsten Generationen zu übergeben. Dass wir nicht selbstverliebt stehen bleiben in unseren Diensten, in unseren Aufgaben und der Meinung sind, das Reich Gottes und die Welt geht unter ohne uns. Der Dienst des Johannes war es, den Weg für Jesus vorzubereiten, mit seinen Predigten, mit seinem Leben, auf ihn hinzuweisen und dann beiseite zu treten. Und das ist auch unser Dienst, ihr Lieben, mit unserem Leben auf Jesus hinzuweisen. Es geht nicht immer, und es funktioniert auch gar nicht, immer gleich den Leuten, immer gleich zu einer Entscheidung für ein Leben mit Jesus zu helfen. Manchmal ist es eine einfache Sache, die ich immer wieder erkläre. Wir haben eine Skala von -10 bis +10. Und bei 0 ist die Entscheidung für ein Leben mit Jesus, okay? Und du bist unterwegs als Christ in deiner Umgebung, Nachbarschaft, Kollegen, was weiß ich wo, und du tust irgendeinem Heiden, so wie mir damals, ja, irgendetwas Gutes. Weißt du, was du machst? Du schleppst den von -10 nach -7. Mehr nicht. Eines Tages triffst du einen anderen Christen und der schleppt den von -7 nach -5, nach -3. Und eines Tages sitzt der Typ in einer Evangelisation, Gemeindeversammlung, ihr habt einen Evangelisten eingeladen, der haut auf den evangelistischen Busch, macht einen Aufruf und der Typ bekehrt sich. Und der Evangelist denkt, boah, bin ich gut, hä? Leute, wisst ihr, wer ihm zum Glauben geholfen hat? Du. Du hast ihm geholfen von -10 nach -7. Schätze das nicht gering. Bekommen wir das als Einzelne hin, als Gemeinde? Ob wir das wirklich hinbekommen, zeigt sich an unserer Reaktion, wenn unser Dienst nicht genügend Anerkennung und Wertschätzung bekommt. Ja? Wenn wir im Verborgenen dienen und bereit sind zu dienen. Viele Christen wollen Diener sein, bis man sie dementsprechend behandelt. Dass wir, bekommen wir das hin als Einzelne, als Gemeinde, dass wir mit unserem Leben Wegbereiter sind, dass Menschen durch uns Jesus als ihren Erretter erkennen, erfahren, erleben und dann auch noch selbst annehmen wollen. Wir sind Botschafter, nach wie vor, des Reiches Gottes. Das Wort, das Gott einst zu Abraham sprach, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, war keine Bitte. Es war ein Befehl, eine Anweisung. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ein Segen werden wir sein und ein Stein des Anstoßes. Beides. Auf meiner Webseite steht, wenn man da mal guckt, dann nach meiner persönlichen Seite, mein Leben ist eine Ermutigung für alle die, die im Leben verzweifelt sind oder auch im Blick auf ihre eigenen Kinder oder ähnliches. Mein Leben ist eine Ermutigung, wie Gott ein Leben verändert. Mein Leben ist auch, aber auch eine Herausforderung für alle die, die meinen, ja, ich kann mein Leben nicht ändern, ich hatte eine schlechte Vergangenheit und sich da immer wieder in dieser Runde bewegen. Unser Leben verändert sich in der Begegnung mit Gott. Ein Segen wollen wir sein für die, die sich nach Hilfe sehnen, Befreiung von ihrer Schuld, von ihrer Sünde, von ihrer Not, von ihrer Angst, von der Zukunft und ein Stein des Anstoßes. Ihr immer mit eurem Jesus. Können wir uns nicht auf einen allgemeinen Gott einigen, wo alle Religionen Platz haben? Nein, können wir nicht. Denn wir wissen, dass Jesus Christus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wir lesen im 2. Korinther 5, denn Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Siehe, das ist Gottes Lamm. Zwei der Jünger von Johannes machen sofort eine Kehrtwende und folgen Jesus nach. Und das ist ein wunderbares Bild, weil es einen Prozess verdeutlicht, der auch in meinem Leben so stattgefunden hat. Die meisten von uns sind zum Glauben gekommen aufgrund von persönlichen Beziehungen. Manche haben sogar auch in guter Weise im Elternhaus vorgelebt bekommen. Ja, auch das gibt es. Und auf welchen Grund auch immer, wir sind zum Glauben gekommen durch gläubige Eltern, Großeltern, die gebetet haben, durch Freunde, was auch immer. Aber am Anfang waren Christen da, die Gott schon kannten und an denen wir uns orientieren konnten. Als in meiner Anfangszeit, als ich mit 18 Christ geworden bin und zum allerersten Mal mit Christen in Kontakt kam, habe ich mich an Personen gehängt. Also ich bin am 10. Oktober 81 zum Glauben gekommen. In ein paar Tagen habe ich dann meinen 42. Geburtstag sozusagen. Am 10. Oktober, am 11. Oktober war ich zu einem Gottesdienst zum allerersten Mal in meinem Leben. Und null Ahnung von nichts, habe mich damit reingesetzt. Nach dem Gottesdienst steuert eine Familie auf mich zu. Vater, Mutter, drei Söhne, drei Jungs, Teenager-Jungs in Schlepptau. Und das Erste, was die Mutter zu mir sagte, du bist wohl neu hier?
Ich, ja.
Damals lange Haare, geraucht wie Schlot, ja, zwei Schachteln am Tag. Ich habe das Zeug ausgeatmet, mein ganzer Körper hat gestunken danach, ja. Du bist wohl neu hier, ja. Willst du mit zu uns essen kommen?
Ja.
Essen war mein Hobby, ja. Ich bin dort mitgegangen. Und nach dem Essen sagte Renate zu mir, Jürgen, wenn du krank bist oder wenn du Wäsche zu waschen hast, kannst du gerne zu uns kommen. Und ich kann euch eins sagen, ich hatte viel Wäsche. Die Familie hat mich angenommen, wie ich war. Und diese Familie hat mich in die Gemeinde geliebt. Und das ist dieser Punkt, ihr Lieben. Der eine Punkt ist, ja, Jesus ist in mein Herz gekommen. Aber der zweite Punkt ist, dass da Leute waren, die mich angenommen haben, die ihr Herz und ihren Kühlschrank aufgemacht haben. Muss man dazu sagen, dass sie von der landeskirchlichen Gemeinschaft waren. Nach dem Mittagessen gab es erstmal eine Andacht. Wer landeskirchliche Gemeinschaft kennt, diese Andachten können sehr lange sein. Aber hinterher gab es Westpudding. Ha! Ich habe tapfer durchgehalten. So. Es ist gut, ihr Lieben, am Anfang erstmal mit Menschen mitzugehen, die Gott schon länger kennen, eine persönliche Beziehung zu ihm haben und ihr sozusagen das Wort Gottes ins Leben übersetzen. Aber irgendwann müssen sie beiseite treten, sodass du eigenständig, persönlich mit Jesus leben kannst. Eigenständig, persönlich das Wort Gottes liest. Es hat eine Entwicklung auch in unserem Glaubensleben. Am Anfang darfst du dich gerne an jemanden dranhängen. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo Gott fragt, wirst du mündig, wirst du erwachsen in deiner Beziehung zu Gott. Der Gemeindeleiter, die Ältesten, der Seelsorger, der Pfarrer, der Hauskreisleiter, sie alle können uns behilflich sein, auf dem Weg Gott kennenzulernen. Doch es dürfen niemals lebenslange Abhängigkeiten entstehen, denn wir brauchen keinen Vermittler zwischen uns und Gott. Christus allein ist der Mittler zwischen uns und Gott. Ob Papst oder Bettler, ob Bischof, Pfarrer, Prediger oder Diakon, ob Leiter oder Schüler, ob Lektor oder Zuhörer. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, mehr ist nicht drin. Egal, an welchem Stand wir in der Gemeinde sind. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, mehr ist nicht drin. Aber auch nicht weniger. Aber auch nicht weniger. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wisst ihr, meine liebe Frau kommt aus einem christlichen Elternhaus, christliche Erziehung. Die hat es in wunderbarer Weise vorgelebt bekommen. Und es war für sie als Teenie klar, mit Gott zu gehen. Und als Christus am Kreuz hängt und stirbt, ja, dann denkt er an meine liebe Frau und denkt, für Conny muss ich nur ein bisschen sterben. Die wird ja mal ein richtig guter Christ. Aber für Jürgen, für den Lumpen, für den muss ich mich voll reinhängen. Und ihr merkt schon, was für ein Quatsch. Christus hat den gleichen Preis bezahlt für alle. Wir alle brauchen diese Entscheidung, egal ob wir aus einem frommen Stall kommen oder aus einem Schweinestall. Wir alle brauchen diese Entscheidung. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn ich von dieser Erde gehen muss, da will ich nicht traurige Menschen zurücklassen, weil sie jetzt ohne mich nicht mehr zurechtkommen, sondern dankbare Menschen, weil sie durch mein Leben und durch meinen Dienst Christus gefunden haben. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Der zweite Punkt. Was sucht ihr? Jesus, der Fragesteller. Also wenn wir die Bibel anschauen und sehen mal ab und zu, schauen wir nach, wenn Gott Fragen stellt, dann stellt Gott nicht Fragen, weil ihm irgendetwas entgangen wäre, ja? Wenn Gott Fragen stellt, dann will er, dass wir uns selbst damit befassen. Adam, wo bist du? War die allererste Frage, die Gott gestellt hat. Und Gott wusste, wo Adam ist. Aber er wollte von Adam wissen, dass er sich mal analysiert, wo bist du denn hängen geblieben, sag mal? Wo bist du denn falsch abgebogen? Als Elia da seine Depressionsphase hat, ja, und dann am Horeb landet, ne, fragt Gott ihn, was machst du hier? Oder was machst du hier? Ja, Gott stellt Fragen. Jesus stellt auch Fragen. Am Teich Bethesda fragt Jesus allen Ernstes einen Mann, der 34 Jahre krank war, den fragt Jesus, willst du gesund werden? Er fragt einen Blinden, willst du wieder sehen können? Und man denkt so beim Lesen, ja, als junger Christ, wenn man sowas liest, denkt man, was für eine blöde Frage, entschuldigt mal, ja? Die Fragen sind berechtigt, die Jesus stellt, die stellt uns Jesus auch heute. Willst du gesund werden? Willst du heil werden? Was dahinter nämlich steckt, ist, dieser Mann, der 34 Jahre am Teich Bethesda lag, wurde 34 Jahre versorgt. Sonst hätte er nicht überlebt. Der Blinde konnte betteln gehen. Was heißt es, heil zu werden? Heil zu werden heißt für die beiden, ab Montag wieder arbeiten zu gehen. Eigenverantwortlich zu leben. Deswegen stellt Gott manchmal die Frage in unserem Leben, willst du überhaupt heil werden? Willst du rauskommen aus diesen alten Abhängigkeiten? Willst du eigenverantwortlich, eigenständig leben? Deswegen diese Frage, eigenverantwortlich zu leben, eben Jesus fragt uns heute, was sucht ihr, was suchen wir? Die Fragen, die Jesus uns bringen uns dahin, mal damit zu beschäftigen, was wollen wir eigentlich heute, hier und jetzt? Herr Jesus, ich will, dass alle lieb zu mir sind und wir einen guten Urlaub haben. Wir hatten gerade einen guten Urlaub. Ich will das neue Smartphone bekommen. Ich will, dass mein Nachbar seine Hecke endlich so schneidet, wie ich mir das vorstelle. Ich, mich, meiner, mir, ach Herr, segne doch uns vier. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ihr Lieben, ob wir die Segnungen Gottes suchen oder den, der uns segnet. Suchen wir die Hände Gottes oder sein Angesicht? Und Gott spricht bei dem Propheten Amos, suchet mich, so werdet ihr leben. Und es ist ein großer Unterschied, ob wir etwas oberflächlich nebenbei suchen oder ob unser ganzes Sein, unser ganzes Denken auf Suchen eingestellt ist. Das griechische Wort, welches hier verwendet wird, zedeo, hat seinen Ursprung in zelos und bedeutet Eifer, mit Eifer etwas erstreben, mit Eifer etwas begehren, nach etwas verlangen haben. Mit Eifer, mit Hingabe. Ja? Und das versteht man auch erst, wenn man verliebt ist. Es gab früher diese Zeiten, vielleicht können sich die ganz Alten daran erinnern, ja? Wenn ganz früher ein junges Pärchen miteinander und gemeinsam unterwegs sein wollte, sagen wir mal Heinz und Inge, okay, 16 Jahre alt, Heinz 17, und die wollten miteinander unterwegs, da musste immer ein Anstandswauwau dabei sein, ja, der kleine Bruder von Inge, nennen wir ihn mal Horst, okay, so, Horst 11 Jahre alt, Heinz und Inge gehen spazieren, Hand in Hand, und dann finden sie eine Bank, es ist Mai, Sonnenschein, Blumen blühen, sie finden eine Bank unter einer schönen Birke, setzen sich hin, eine Stunde halten sie Händchen miteinander. Nach einer Stunde stehen sie auf und sagen, ach, war das schön. Und Horst, der Elfjährige, denkt, die sind doch nicht ganz dicht, oder? Einige Jahre später ist Horst unterwegs. Mit, was weiß ich, mit Charlotte. Sitzt auf der gleichen Bank. Eine Stunde Händchen haltend. Und dann begreift er das, was vor diesen Jahren abgegangen ist. Ihr Lieben, wir begreifen diese ganze Geschichte erst dann, wenn die Liebe Gottes in unserem Herzen wohnt. Dann wollen wir Zeit verbringen. Dann muss ich nicht sagen, du musst mehr beten, du musst mehr Bibel lesen. Nein, wir wollen es, weil wir verliebt sind in ihn. Wie zwei junge Verliebte, die nur noch Gedanken einander haben und alles andere unwichtig wird, so soll unsere Suche nach Gott sein. So darf unsere Suche nach Gott sein. Ein Zeichen unserer Zeit ist Ungeduld und schwer beschäftigt sein und keine Zeit haben. Und wenn ich durch meinen Dienst herumreise, ist das eins der Themen, von denen, was am meisten im Gespräch aufploppt, ist, wie schwer beschäftigt wir alle sind. Es scheint, als ob wir mit den 24 Stunden am Tag nicht mehr zurechtkommen. Jeder ist schwer beschäftigt und jeder ist am Ende des Tages einfach nur noch müde. Wir sind alle wie so ein Haufen Hamster, die im Hamsterrad umherrennen. Wir rennen und rennen, sind außer Atem, aber wir kommen nicht vorwärts. Und das hat auch einen großen Einfluss auf uns Christen. Eines der Dinge, die dem Einzelnen, der Gesellschaft und unserer Kultur am meisten Schaden zufügen, und es wirkt eben auch auf Gemeinde zu, ist, dass es so viele Dinge gibt, die heute unsere Aufmerksamkeit erfordern. Wir müssen uns mit so vielen Dingen gleichzeitig befassen und beschäftigen, oder wir selber machen das, dass wir nicht mehr zur Ruhe kommen. Ich war mal in einer Gemeinde eingeladen, auch hier so, Gemeindesaal und Bibelstunde irgendwas. Und die hatten an der Wand mit so Steckbuchstaben, Stecknadeln und Buchstaben den Bibelvers angesteckt: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr glaubt nicht, welche Stecknadel und welche Buchstabe runtergefallen war. An der Wand stand: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das Haar war runtergefallen. Was für eine Botschaft für die Gemeinde. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Ja? Und das ist dieser Punkt, wir als Gemeinde, dass wir uns Zeit nehmen, jede Gemeinde für sich vor Gott zu sein und zu fragen, was ist unser Punkt, was ist unser Auftrag? Die Frage ist, jetzt wo wir alle so beschäftigt sind, was können wir dem entgegensetzen? Zuerst einmal müssen wir realisieren, wir sind von Gott nicht berufen, alles zu tun. Wir sind von Gott berufen, seinen Willen zu tun. Und das gilt für dich persönlich und das gilt für euch als Gemeinde, für jede Gemeinde. Komm aus der Nummer raus, allen und jeden helfen zu wollen. Das funktioniert nicht. Der Frank, der mich damals aufgenommen hat, hat in seinem Leben nur eine einzige Person aufgenommen. Und ihr seht, was daraus geworden ist. Ich weiß nicht, kennt ihr das Buch Verlorene Kinder von Bill Wilson? Vielleicht kennt ihr das. Bill Wilson wird als kleines Kind von seiner Mutter auf der Straße ausgesetzt, ja? Und sie sagt zu ihm, ich hol dich dann wieder ab, und sie holt ihn nicht wieder ab. Er sitzt dort auf der Straße und gegenüber ist eine Autowerkstatt. Ein frommer Christ hat die Autowerkstatt und er sieht den Jungen sitzen. Und merkt irgendwann, irgendwas stimmt da nicht. Er holt den Jungen zu sich von der Straße, gibt ihm zu essen, lässt ihn einige Tage bei sich wohnen, gibt ihm Geld, bringt ihn zu einem Kindercamp. Und dort erlebt der kleine Bill Wilson Jesus Christus, lädt Jesus sein Leben ein. Bill Wilson hat die größte Kinderkirche in den USA. Die größte, kümmert sich um Straßenkinder, ja? Gibt ein Buch, könnt ihr nachlesen. Wisst ihr, wer mich in dem Buch fasziniert? Der Automechaniker. Ihr Lieben, nochmal, das Kleine, was du tust, dem Nächsten, achte es nicht gering. Du bist nicht berufen, alles zu machen. Der Automechaniker hat auch kein Kinderheim aufgemacht. Der hat weiter Autos repariert. Aber manchmal ist es dieser eine Punkt, den du dem Nächsten tust. Und Gott nimmt das Kleine und macht es groß. Und der Lohn des Automechanikers im Himmel wird groß sein, sage ich euch. Wenn wir unser Leben ordnen wollen, dann müssen wir Gottes Willen kennen. Und Gottes Willen finden wir in der Bibel. Nimm dir die Zeit, geh zurück. Nimm dir Zeit, geh zurück in die Schrift, lies das Wort Gottes und finde heraus, was Gott zu diesem und jenem sagt. Einer unserer Söhne hat uns mal einen Stein geschenkt, wo drauf steht: Nur wer sich Zeit nimmt, der hat sie auch. So ist das dann. Niemand von uns wird auf dem Sterbebett liegen und bedauern, zu wenig Zeit im Büro, in der Werkstatt oder in irgendwelchen Sitzungen verbracht zu haben. Es geht um die persönliche Beziehung zu Jesus Christus im Alltag. Mit ihm zu leben. Ihn einzuladen, morgens aufzustehen, mit ihm zu reden, mit ihm durch den Tag zu gehen. Es geht nicht um Leistung. Es geht um dieses Verliebtsein in Gott. Mit ihm unterwegs zu sein. Ihr habt ja auch schöne Schlösser, eins haben wir hier gesehen, wir haben in Sachsen auch, wir hatten auch so einen durchgeknallten König, ja, und er hat auch Schlösser bauen lassen und ähnliches, Festung Königstein, da haben wir auch so einen Tisch, der von unten nach oben kommt mit Essen, ja, und dann saßen die früher da, die Könige und die Ritter und alles und haben gegessen und hinten an der Wand saßen die Hunde, ja, und das, was übrig war, haben sie nach hinten geschmissen. Gott ist nicht unser Hund, dass er den Rest unserer Zeit bekommt. Auf die Frage, die Jesus stellt, was sucht ihr, antwortet Andreas und Simon, wo wohnst du? Die sind gleich mal ganz persönlich geworden. Jesus geht nicht auf Abstand, sondern sagt, kommt und seht. Wo wohnt Jesus heute? Johannes 14, 23. Jesus spricht, wer mich liebt, wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wo wohnt Jesus heute? Wenn du das Wort Gottes liebst, wenn du ihn liebst, wenn du ihn eingeladen hast in dein Leben, wohnt Jesus in ihm. Also ich muss dazu sagen, ich bin Bäcker und Gärtner von Beruf. Ich habe weder eine theologische Ausbildung noch eine Predigerausbildung. Gott hat ein paar Wunder getan in meinem Leben, okay. Aber es gibt gute Programme im Urtext, wo man im Urtext nachgucken kann. Ich als Laie auch, ja. Und wenn ihr da mal nachlest, was da steht, sie werden kommen und Wohnung nehmen. Ich sage euch, da rumpelt es in der Kiste. Die kommen nicht und ziehen in die Besenkammer. Die beiden kommen, und da heißt es dann umgestalten, etwas Neues beginnen. Also wenn Gott kommt in dein Leben, ist das der Beginn von etwas Neuem Anfang. Und dann, wenn der lebendige Gott einzieht, verändert das einfach alles. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Ich sehe was, was du nicht oder noch nicht siehst. Einen neuen Namen. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Jesus sah schon das Potenzial, die Veränderung bei Petrus, der wusste ja noch gar nicht, was alles auf ihn zukommt, ja. Die andere Begegnung mit Jesus geht für Petrus völlig anders aus, als Jesus mit Petrus fischen geht. Erkannte Petrus plötzlich seinen Zustand und sagt zu Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Alle Menschen, die Jesus Christus begegnet sind, erlebten eine persönliche Veränderung ihres Lebens. Und das ist diese Aussage, ob du Gott begegnet bist oder lediglich einem religiösen System, zeigt sich in der Veränderung deines Lebens. Wenn du ins Schwimmbecken springst, kann ich dir sagen, du wirst nass. Lässt dich nicht vermeiden. Ja, du springst da rein und du wirst nass. Wenn du da reinspringst und nicht nass wirst, dann war kein Wasser drin. Und das tut weh. Und das erleben manche Leute heute auch in den Großkirchen. Ich weiß nicht, wie es bei euren Gemeinden ist. Das Becken ist noch da. Ist noch alles da. Und sie kommen rein, aber sie erleben Schmerzen, Bruchlandung. Wenn das Wort Gottes nicht mehr, das Becken nicht mehr gefüllt ist vom Wort Gottes her, dann werden andere Dinge diesen Raum einnehmen. Glaube dem, das Herz versagt, steigt als Aberglaub durchs Fenster, wenn den Herrgott ihr verjagt, kommen die Gespenster. Ich bin großer Fan von uralten Theologen, entschuldigt, ich habe solche Sprüche dauernd im Kopf oder so. Ja, Glaube, dem die Tür versagt, so rum, steigt als Aberglaub durchs Fenster. Wenn den Herrgott ihr verjagt, kommen die Gespenster. Ja, wenn wir den Raum, den Gott dafür vorgesehen hat, wenn er nicht von Gott gefüllt ist, werden andere Dinge diesen Raum ausfüllen. Ob du Gott begegnet bist oder einem religiösen System, zeigt sich in der Veränderung deines Lebens. Manchmal erzähle ich Geschichten, die erfunden sind. Ich sage bewusst, die ist erfunden. Ich habe die Geschichte erzählt und da hat mich einer gefragt danach. Und so auf der Fahrt hierher in den Urlaub hatten wir eine Reifenpanne hinten links. Und ich musste anhalten auf der Autobahn und den Reifen wechseln. Und habe den Reifen gewechselt und die letzte Radmutter rollt mir auf die Straße, auf die Autobahn. Ich springe rüber, nehme die Radmutter, will die holen, kommt so ein 20-Tonner, fährt einfach über mich drüber. Boom. Und fährt weiter, hält nicht an, ja. Und ich so stehe auf und denke, der Typ muss doch spinnen. Der kann mich doch nicht einfach überfahren. Hab mein Rad angeschraubt, bin weitergefahren. Ihr guckt schon alle und denkt, ich spinne, ne? 20 Tonner hat dich überfahren, das sieht nichts. Ihr Lieben, was ist denn größer, ein 20 Tonner oder Gott? Es gab eine Erweckung in England unter den Bergleuten, die so unter Tage gearbeitet haben, ja, und die hatten Maultiere, und diese Bergleute waren so graue Gesellen, ja, das ging nur mit Fluchen, den ganzen Tag haben die geflucht, und die haben die Maultiere angetrieben durch Fluchen, und dann kam eine Erweckung in die Gegend. Die Männer veränderten sich, hörten auf, Alkohol zu trinken, die Frauen feierten das zu Hause, ihre ganze Sprache veränderte sich, und das Problem war, die mussten die Maultiere austauschen. Weil die neue Sprache nicht mehr verstanden, die verstanden nur das Alte. Wenn Gott uns begegnet, verändert das einfach alles. Wenn du keine Veränderung spürst, dann waren zwar alle äußeren Merkmale da, aber der Inhalt hat gefehlt. Und der Überschrift über die Predigt heißt, und er führte ihn zu Jesus. Und das ist es, ihr Lieben, es sollen die Menschen zu Jesus führen. Nicht zu irgendeiner Glaubensansicht. Nicht zu einer, wie auch immer. Wenn Gott mit seiner Liebe und Vergebung, mit seinem Heiligen Geist in unser Leben kommt, passieren Veränderungen. Wenn keine Veränderungen zu sehen sind, dann im Verhalten an anderen gegenüber, dann stimmt etwas nicht in meiner Beziehung mit Gott. Es ist einfach ein Automatismus, der passiert. Es gibt diesen alten Spruch, der lautet, wenn der Bauer sich bekehrt, das merken sogar die Kühe im Stall. Wenn wir Gott begegnen oder wenn Gott uns begegnet, verändert das unser Leben. Gibt es keine Veränderung, sind wir lediglich einem religiösen System, begegnet aber nicht Gott. Und das engt unser Leben ein und führt nicht in die Freiheit. Doch die Wahrheit ist, Christus allein ist unsere Hoffnung. Jesus sieht Petrus an und sieht sofort, welches Potenzial da ist, wenn Gottes Liebe ihn verändert. Ihr Lieben, ich bin in der 9. Klasse abgehauen, Abschluss 8. Klasse. Ich war einer von den Typen, DDR-Zeiten früher, vorm Konsum, bei euch gab es andere Läden, die mit den Kumpels vom Konsum standen, mit Bier und Zigaretten und ähnliches. Und keiner hat ein Pfifferling gegeben. Meine Familie nicht, meine Leibliche nicht, meine Lehrer nicht. Niemand hat ein Pfifferling gegeben auf mein Leben. Aber Gott hat schon etwas gesehen. Und das ist diese Botschaft, egal was in deinem Leben schiefgegangen ist, das Einzige, was Gott interessiert, ist deine Wiederherstellung. Dass du den Platz einnimmst, den er für dich vorgesehen hat. Jesus sieht Petrus an, er sieht das Potenzial, ja, der braucht nur ein bisschen Schliff und er muss auch mal richtig hart auf den Boden aufschlagen. Aber wenn du dich dermal eins bekehrst, ja, dann stärke deine Brüder. Und darum geht es, ihr Lieben. Es geht um Verwandlung. Durch die ganze Bibel durch geht es um Verwandlung. Eine begründete Hoffnung, die jetzt und heute Auswirkungen auf unser Leben hat. Da war etwas schwach und Gott hat es gestärkt. Da war etwas kaputt und Gott hat es wieder geheilt. Da war etwas ohne Hoffnung, aber Gott hat einen Ausweg aufgezeigt. Zum Schluss mein ganz persönliches Bekenntnis. Ich gehe jetzt 41 Jahre, ein paar Tagen 42 Jahre, ich gehe jetzt 42 Jahre mit dem Herrn. Er ist so gut. Er ist ein Gott voller Güte und Gnade jeden Tag neu. Er hat mein Leben mit Freude gefüllt, mit Hoffnung. Wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Wenn ich Angst habe, hat er keine Angst. Und wenn ich falle, hebt er mich auf. Er hat mich aus der Elendshütte geholt und hat meine Würde wiederhergestellt. Als Abhängiger verlierst du deine Würde. Egal in welcher Form du abhängig bist. Er hat meine Würde wiederhergestellt. Er hat aus einem abgeschriebenen Versager einen Mann Gottes gemacht, der heute anderen Menschen dienen darf, damit auch ihr Leben in Ordnung kommt. Damit sie von dieser Hoffnung erfahren. Er hat mich gesegnet mit einer wunderbaren Frau. Und weil Christus auch in ihr lebt, habe ich durch sie viel Ermutigung erfahren, altes, negatives, hoffnungsloses Denken hinter mir zu lassen. Er hat mich nicht danach behandelt, was ich verdiene, sondern hat seine Gnade überfließen lassen. Er hat mich nie dazu angeleitet, etwas zu tun, was falsch war. Wenn es etwas zu verändern gab in meinem Leben, hat er mir das Wollen und das Vollbringen geschenkt. Er hat mir die Kraft gegeben, zu tun, was er mir gesagt hat. Er ist würdig, dass wir ihn anbeten. Er ist würdig, dass wir ihm nachfolgen, ohne Wenn und Aber. Er ist würdig, dass wir ihm jeden Tag Danke sagen für seine Güte, Treue und vor allem für seine Liebe zu uns. Er ist würdig, dass wir unser Leben niederlegen, um mit unserem ganzen Herzen und Verstand ihn zu lieben, ihm zu dienen, für ihn zu leben und wo es notwendig ist, auch für ihn zu sterben. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort und dass du uns in unser Leben hineinsprichst, dass dein Wort lebendig ist und dass du Freude daran hast, unser Leben wiederherzustellen. Du siehst, wo wir müde geworden sind, wo zu viel auf unser Leben einströmt. Schenke uns die Gnade, wieder diesen Ort der Ruhe zu finden, wo wir mit dir unterwegs sein können. Schenke uns Geschwister an die Seite, die uns helfen, Korrektur zu hören, Korrektur anzunehmen, die uns ermutigen, wieder neu aufzustehen. Und lass du uns selbst zu solchen Geschwistern werden, die andere ermutigen, nicht verurteilen. Wir danken dir für das, was wir heute Morgen gehört haben, was zu viel war, was unwichtig ist, nimm weg. Aber das, was wichtig ist für unser Leben, Herr, bewege weiter in unserem Herzen. Amen.